NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Andreas Flocken. Willkommen zum Echo des Tages. Heute unter anderem mit diesen Themen. Beratungen über griechische Schuldenkrise. Bisher kein Durchbruch bei Sitzung der EU-Verteidigung, der EU-Finanzminister. Anstieg der Flüchtlingszahlen. Bund will Länder und Kommunen stärker unterstützen. Nach blauem Brief aus Brüssel. Verkehrsminister Dobrindt verschiebt Einführung der Pkw-Maut. Grüner Papst Franziskus fordert drastische Schritte zum Umweltschutz. Und Abschied vom Fernsehen. Stefan Raab hört Ende des Jahres auf. Die Zeit wird knapp, denn am 30. Juni endet das zweite griechische Rettungsprogramm. Danach geht Athen das Geld aus. Laufende Kredite können dann nicht mehr bedient werden. Griechenland wäre praktisch pleite, denn die Verhandlungen zwischen Athen und den Geldgebern sind weiterhin festgefahren. Und daran wird vermutlich auch die Sitzung der Eurogruppe heute in Luxemburg nichts ändern. Am Nachmittag sind die Finanzminister zusammengekommen. Zum Stand der Beratungen Ralf Siener.
Optimistisch zeigte sich Wolfgang Schäuble unmittelbar vor Beginn der Eurogruppensitzung in Luxemburg. Optimistisch, dass das gänzlich Unerwartete geschieht und sein griechischer Finanzministerkollege Yannis Varoufakis ein Spar- und Reformkonzept auf den Tisch legt, über das zu sprechen es sich lohnt.
Wir sind ganz optimistisch, dass wir jetzt die Vorschläge bekommen. Dann müssen sie allerdings erst geprüft werden.
Doch offenbar war sich der Bundesfinanzminister seines Optimismus nicht ganz sicher. Denn als Schäuble kurz darauf gefragt wird, worauf sich sein plötzlicher Optimismus denn gründe, bestreitet der Bundesfinanzminister, das Wort in den Mund genommen zu haben.
Gar nicht gesagt. Ich habe gesagt, die Sitzung beginnt. Die Sitzung beginnt und die Sitzung ist ja dafür da, dass wir darüber reden. Dazu brauchen wir dann Vorschläge. Sonst worüber sollten wir denn reden?
Wirklich zuversichtlich ist der Bundesfinanzminister also nicht. Eher zweckoptimistisch. Flexibel gab sich die Chefin des Internationalen Währungsfonds Christine Lagarde. Wenn Griechenland andere substanzielle Reform- und Sparvorschläge auf den Tisch lege, als die von den Geldgebern geforderten, dann sei der Internationale Währungsfonds dafür durchaus offen. Wenn es von griechischer Seite Vorschläge gibt, die zu soliden und belastbaren Ergebnissen führen, dann sind wir bereit, diese Vorschläge zu überprüfen. Glaubwürdigkeit und Flexibilität, auf diesen beiden Prinzipien habe der Währungsfonds schließlich immer gestanden, so Lagarde.
Le fonds a toujours été sur ses deux jambes, crédible et flexible.
Keine Flexibilität gibt es allerdings von Seiten des IWF bei Griechenlands Schuldenrückzahlung. Jedenfalls nicht bei der in diesem Monat fälligen Überweisung von 1,6 Milliarden Euro durch Athen. Einen weiteren Zahlungsaufschub werde es für Griechenland nicht geben, betonte Christine Lagarde. Alle Kredite müssten zurückgefordert werden. So seien schließlich die Regeln des Internationalen Währungsfonds, betonte auch Österreichs Finanzminister Hans-Jürgen.
Es müssen alle zurückgefordert werden, die Regeln sind so, wir haben da gar keinen Spielraum.
Die Tsipras-Regierung hat als erstes europäisches Land von einer Ausnahmeregelung des IWF Gebrauch gemacht und seine in diesem Monat fälligen 4 Rückzahlungsraten gebündelt und die Überweisung für den 30. Juni fest zugesagt. Allerdings mehren sich innerhalb der Syriza-Regierungspartei die Stimmen, diese Überweisung an den IWF zum Monatsende zu verweigern und die in der Staatskasse verbleibenden Euro zur Zahlung der Gehälter der Staatsangestellten und der Renten zu verwenden. IWF-Chefin Lagarde rief die griechische Regierung eindringlich dazu auf, das Rentensystem des Landes zu reformieren. Die 13 verschiedenen griechischen Rentenkassen verschlingen zurzeit fast 3/4 des Staatshaushaltes. Zugleich müssten aber Rentner mit einem geringen Einkommen geschützt werden, fügte Lagarde hinzu. Über 44% der griechischen Rentner erhalten Altersbezüge, die unter der Armutsgrenze liegen.
Das eigentliche Problem besteht für Griechenland. Die Menschen in Griechenland leiden unter der Situation,
betonte Wolfgang Schäuble in Luxemburg. Deshalb müsse die Regierung in Athen jetzt endlich handeln und die vereinbarten Spar- und Reformziele umsetzen.
Es liegt ausschließlich an Griechenland, das zu erfüllen, was vereinbart worden ist.
Alle Verantwortlichen müssten sich jetzt darum kümmern, dass eine Insolvenz Griechenlands verhindert werde, betonte Wolfgang Schäuble. Die Finanzminister der 19 Euro-Staaten beraten auch, wie sich die Währungsgemeinschaft auf einen möglichen Grexit vorbereiten kann. Einzelheiten dazu wollte Wolfgang Schäuble allerdings in in Luxemburg nicht nennen.
Ich muss nicht öffentlich über alles reden.
Es bleibe allerdings kaum noch Zeit, Griechenlands Zahlungsfähigkeit zu sichern, betonte Österreichs Finanzminister Schelling.
Die Zeit läuft uns davon. Die Entscheidung liegt ja gar nicht mehr in unserer Hand. Die Entscheidung heißt 30. Juni.
Denn am 30. Juni läuft das 7,2 Milliarden Euro schwere Hilfsprogramm für Griechenland endgültig aus.
Ein Bericht von Ralf Siener. Wie es weitergeht im Streit mit Griechenland, das könnte sich auf dem EU-Gipfel in der kommenden Woche entscheiden. Zu dem Treffen gab Angela Merkel heute im Bundestag eine Regierungserklärung ab. Die Bundeskanzlerin zeigte sich zuversichtlich, dass eine Einigung durchaus noch möglich sei. Zugleich warf Merkel Athen jedoch vor, die notwendigen Reformen immer wieder verschleppt zu haben. Die Griechenland-Debatte im Bundestag hat Christina Nagel beobachtet.
Also Sie nehmen jetzt bitte die Spruchbänder weg.
Es war eine turbulente Debatte im Bundestag mit reichlich Zwischenrufen, einer Plakataktion der Linken, die wohl ein Nachspiel haben wird, und vielen Ermahnungen des Bundestagspräsidenten. Linken-Fraktionschef Gregor Gysi warf der Kanzlerin eine völlig verfehlte Griechenland-Politik vor.
Der größte Fehler bestand darin, die Banken in Griechenland nicht pleite gehen zu lassen.
Die Troika-Politik, hinter der sich die Kanzlerin verstecke, aus Sicht Gysis eine finanzpolitische Katastrophe. Sie habe die massive Krise im Land zu verantworten, nicht die griechische Politik, erst recht nicht die amtierende Regierung.
Die griechische Regierung ist zum Sparen bereit, nur nicht dort, wo sie es gerne hätten.
Es sei an der Zeit, dass die Bundesregierung ihre kompromisslose Haltung aufgebe und auf die Regierung in Griechenland zugehe.
Wir brauchen für Griechenland endlich eine Marshall- und Aufbaupolitik, damit die in der Lage sind, auch Schulden zurückzubezahlen und damit es wieder aufwärts geht mit Europa und dem Euro.
Ein Ausscheiden Griechenlands aus dem Euroraum, in diesem Punkt waren sich Linke und Grüne einig, würde Europa teuer zu stehen kommen. Und das nicht nur finanziell, betonte die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katrin Göring-Eckardt.
Wenn Griechenland aus dem Euro stürzt, dann wäre das eine Bruchlandung für die gesamte Europäische Union.
Und die leide schon jetzt unter der Showdown-Politik. 20-Jährige würden mit Europa nicht mehr Frieden und Freiheit verbinden, sondern das Wort Krise. Ein Grexit, rechnete Göring-Eckardt vor, würde allein Deutschland 70 Milliarden Euro kosten. Sie forderte die Regierung auf, endlich ehrlich zu sein.
Dann müssen Sie Ihren eigenen Leuten sagen, natürlich wird es ein nächstes Hilfspaket für Griechenland geben. Und das wäre auch konsequent in dieser Diskussion.
Die Kanzlerin hatte in ihrer Regierungserklärung betont, dass sie weiter alles dafür tun werde, um Griechenland in der Eurozone zu halten. Sie machte aber auch klar, dass sich die Regierung Tsipras an Absprachen, die sie selbst ausgehandelt habe, halten müsse.
Auch Griechenland war bereits auf einem guten Weg. Immer wieder jedoch wurden leider einige notwendige Strukturreformen verschleppt.
Für SPD-Fraktionschef Oppermann steht fest, dass sich die griechische Regierung bewegen muss. Europa dürfe sich nicht erpressen lassen.
Das wäre nur ein Signal an populistische Parteien in Europa nach dem Motto: Nationaler Egoismus ist umso erfolgreicher, je aggressiver er vorgetragen wird. Diese Logik darf sich in Europa nicht durchsetzen.
Europa, so Oppermann, sei kein Süßigkeitenladen. Die Union funktioniere nicht, wenn jeder nur seinen Vorlieben und Interessen nachgehe.
Die geplante Pkw-Maut ist höchst umstritten. Die EU-Kommission hat jetzt ein sogenanntes Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet. Voraussichtlich landet die ganze Sache vor dem Europäischen Gerichtshof. Verkehrsminister Dobrindt hat reagiert und nun angekündigt, den Start der Pkw-Maut zu verschieben. Ist das möglicherweise der Anfang vom Ende der Maut? Thorsten Huhn berichtet.
Immer wieder hat Alexander Dobrindt beteuert, die Mautpläne sind europarechtskonform. Doch die EU-Kommission sieht das anders als der Bundesverkehrsminister.
Die Bundesregierung und der Bundestag haben EU-konforme Mautgesetze beschlossen. Nichtsdestotrotz ist heute ein Mahnschreiben aus Brüssel eingegangen, das die Einleitung einer Vertragsverletzung gleichkommt.
Die Kritik der EU entzündet sich an der Kombination aus Maut für alle und gleichzeitiger Kfz-Steuerermäßigung für deutsche Autofahrer. Die EU-Verkehrskommissarin Violetta Bulc sagte im Interview des NDR-WDR-Hörfunks in Brüssel: Deutschland macht in seinem Konzept einen Unterschied zwischen ausländischen und inländischen Autofahrern. Deutschland führt eine Maut ein und zum gleichen Zeitpunkt verringert es die Steuern für deutsche Autofahrer in der gleichen Höhe. Damit ist klar, dass es hier um ein und dieselbe Sache geht. Doch Dobrindt lässt dieses Argument nicht gelten.
Ich habe für diese Kritik kein Verständnis, weil wir sehr klar nachgewiesen haben, dass die Kfz-Steuer eindeutig in der Kompetenz der Nationalstaaten liegt.
Man merkte dem Bundesverkehrsminister die Verärgerung an. Dobrindt geht davon aus, dass es keine Einigung mit der EU-Kommission geben wird, sondern der Europäische Gerichtshof letztlich entscheiden muss, ob Dobrindt seine Infrastrukturabgabe einführen kann.
Wir gehen davon aus, dass wir eine sehr harte Auseinandersetzung mit Brüssel über diese Frage jetzt führen werden, was dazu führt, dass am Schluss eine EuGH-Entscheidung ansteht, die unsere Sichtweise bestätigen wird.
Dobrindt zeigt sich also weiterhin optimistisch und setzt auf eine für ihn positive Entscheidung des EuGH. Der CSU-Minister verwies darauf, dass die EU-Kommission schon bei einigen Vertragsverletzungsverfahren vor dem EuGH den kürzeren gezogen hat. Das Verfahren vor dem Gericht wird etwa 2 Jahre dauern. Das bedeutet, dass die Maut frühestens im Wahljahr 2017 eingeführt werden kann. Die Diskussion über die Maut wird Deutschland also weiter beschäftigen.
Eine schnellere Bearbeitung von Asylverfahren und mehr finanzielle Hilfe vom Bund, das sind die Kernforderungen der Länder für eine bessere Flüchtlingspolitik des Bundes. Seit dem Nachmittag verhandeln Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten darüber in Berlin. Von dort berichtet Katrin Brandt.
Die Ministerpräsidenten der Länder erwarten heute eine feste Zusage. Wie stellt sich die Bundesregierung dauerhaft ihre Beteiligung an den Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen vor? Das will Dietmar Woidke, der Regierungschef in Brandenburg, von der Kanzlerin wissen. Die Länder möchten, dass die Bundesregierung eine feste Summe pro Flüchtling zahlt. Wenn dieses Jahr tatsächlich 450.000 Asylbewerber untergebracht werden müssten, würde das etwa 5 Milliarden Euro kosten. Die von Merkel versprochene Soforthilfe von 1 Milliarde Euro reiche also bei weitem nicht aus, sagte Woidke in Berlin. Die Kosten für Integration tauchten in der Rechnung zudem gar nicht erst auf. Insgesamt werten es die Bundesländer aber als Durchbruch, dass sich die Bundesregierung dauerhaft an der Betreuung von Flüchtlingen beteiligen will.
Zu dem sogenannten Flüchtlingsgipfel nun auch der Kommentar. Er kommt aus Berlin von Dietmar Riemer.
Für Armuts- und Bürgerkriegsflüchtlinge, für politisch, religiös oder rassisch Verfolgte ist Deutschland das mit Abstand attraktivste Ziel in Europa. Das macht uns eine Menge Schwierigkeiten aller Art, aber gemessen am Verlauf der letzten 100 Jahre deutscher Geschichte ist es eigentlich auch ein Grund, mal ein bisschen stolz zu sein darauf, auf ein Land, von dem Verfolgung ausging, statt ein Ort der Rechtssicherheit und Humanität zu sein. Unser Talent, den Zuzug auch als Kompliment an diese neuen deutschen Zustände zu begreifen, ist wenig entwickelt und das ist auch einer der Gründe, warum das Thema immer wieder von einer gewissen Übellaunigkeit heimgesucht wird. Vor 70 Jahren hätte man sich alles vorstellen können, bis auf ein Deutschland, das aus vielen Gründen zum Sehnsuchtsort einer Völkerwanderung wird. Dies vorausgeschickt habend fällt der Blick dann auf die Realität, auf die Praxis im Land, besser gesagt in den Ländern. Zu lange hat es gedauert, bis der Bund begriffen hat, dass er der eigentliche Adressat dieser Völkerwanderung ist und nicht einzelne Bundesländer bzw. die Kommunen. Deutschland ist der Gastgeber, es ist deshalb eine nationale Aufgabe und das ist auch der Grund, warum die Länder mit vollem Recht darauf bestanden haben, die Finanzierung mit größerer Beteiligung des Bundes zu sichern. Das heutige Gespräch im Kanzleramt und das Treffen im Innenministerium letzte Woche zeigen einen erfreulichen Bewusstseinswandel an. Der Bund ist in der Realität angekommen. Es geht aber nicht nur ums Geld, sondern auch um eine bessere Verwaltungspraxis. Deutschland, wo gern mehr Bürokratie gewagt wird, war und ist immer noch schlecht vorbereitet auf seine Rolle als Fluchtpunkt Nummer 1 in der EU. Dabei war es abzusehen. Die ausstehenden Asylverfahren müssen schneller geführt und Abschiebungen konsequenter vorgenommen werden. Armut allein ist kein Asylgrund. Wer das glaubt, überfordert das Land und höhlt den Kerngedanken des Asylrechts aus. Überhaupt ist das Thema Flucht und Asyl nicht geeignet, mit dem Maßstab einer Gesinnungsethik bearbeitet zu werden, die jene in Verruf bringt, die sich politisch mit der Frage beschäftigen müssen, wo eigentlich die Grenzen der Belastbarkeit Deutschlands verlaufen. Diese Grenzen gibt es nämlich und können in manchen Gemeinden bereits besichtigt werden. Die sogenannte Verteilungsgerechtigkeit bei der Unterbringung von Flüchtlingen ist aber nicht nur ein innerdeutsches Problem, sondern wird mit großer Erfolglosigkeit auf den einschlägigen EU-Räten hin und her geschoben.
Dietmar Riemer kommentierte: Der US-Geheimdienst NSA soll den Bundesnachrichtendienst für das Ausspähen europäischer Ziele eingespannt haben. Welche Rolle spielte dabei die Bundesregierung? Ab wann hatte sie davon Kenntnis? Und vor allem, was hat sie dagegen getan? Das will unter anderem der NSA-Untersuchungsausschuss herausfinden. Heute eine neue Sitzung. Einzelheiten von Christoph Prössel.
Vor dem Ausschuss sagte Klaus-Dieter Fritsche aus, seit Januar 2014 Staatssekretär im Bundeskanzleramt und Beauftragter für die Nachrichtendienste des Bundes. Der CSU-Politiker warf dem BND große Versäumnisse vor. Er gehe davon aus, dass der Dienst schon frühzeitig und schon zu Beginn des Jahres 2005 hätte berichten müssen, sagte Fritsche in der öffentlichen Ausschusssitzung. Er widersprach auch dem damaligen BND-Präsidenten Ernst Urlau. Der hat in der vergangenen Woche im Ausschuss ausgesagt und Fritsche belastet. Der damalige BND-Präsident habe bereits 2006 von problematischen Spionagezielen wie dem Rüstungskonzern EADS erfahren und den zuständigen Abteilungsleiter im Kanzleramt mündlich unterrichtet. Das war damals Fritsche. Das schließe ich aus, sagte Fritsche heute. Wenn so etwas besprochen worden wäre, dann hätte er einen schriftlichen Bericht angefordert. Diesen gibt es aber nach Aussage von Fritsche nicht. Er habe erst 2014 von Selektorenlisten erfahren. Diese Listen sind immer noch geheim. Die Abgeordneten fordern Einsicht. Die Bundesregierung lehnt das ab und hat den Abgeordneten nun vorgeschlagen, eine Vertrauensperson zu benennen, die diese Liste einsehen darf und dann im Ausschuss berichten soll. Die Ausschussmitglieder stimmten diesem Vorschlag heute zu, mit Stimmen von Union und SPD. Die Opposition ist empört.
Es ist zum Heulen. Eilfertig verschenkt die Koalition, die Abgeordnete des Deutschen Bundestages, der Rosenkoalition, verschenken Parlamentsrechte,
sagte Hans-Christian Ströbele von den Grünen. Gemeinsam mit der Linkspartei wollen die Grünen vor dem Bundesverfassungsgericht gegen den Beschluss vorgehen. Die Vertrauensperson ist noch nicht benannt. Die SPD rechtfertigte ihre Zustimmung. Christian Fliesek:
Es ist garantiert, dass das Parlament, der Untersuchungsausschuss, allein bestimmt, wer diese Person zu sein hat. Es wird auch bestimmt, welchen Untersuchungsauftrag diese Person hat. Das heißt, sämtliche Fragen hat das Parlament zu bestimmen. Und es ist auch sichergestellt, dass diese Person sämtliche Unterstützung bekommt, die sie braucht,
um dann im Ausschuss zu berichten. Die Opposition ist skeptisch. Es werde kein Name eines Unternehmens oder eines Politikers von der Liste genannt werden, sagte Martina Renner von der Linkspartei.
Juristisch ist die Affäre um den ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten Sebastian Edati abgeschlossen. Offen ist allerdings die Frage, wer Edati vor den Kinderporno-Ermittlungen gewarnt hat. Das soll ein Untersuchungsausschuss klären. Und heute hat das Gremium den ehemaligen Innenminister Friedrich und praktisch die komplette SPD-Spitze angehört. Dagmar Pepping berichtet.
Sigmar Gabriel trat selbstbewusst vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss auf. Er habe Sebastian Edati nicht gewarnt, dass gegen ihn ermittelt werde, so der SPD-Vorsitzende. Auch habe er keine eigenen Erkenntnisse darüber, dass irgendjemand anderes Edati gewarnt habe, so Gabriel. Nachdem ihn der damalige Innenminister Hans-Peter Friedrich von der CSU am Rande von Sondierungsgesprächen für eine große Koalition über den Fall Edati informiert habe, habe er nur mit zwei anderen führenden Sozialdemokraten über diese Informationen gesprochen. Mit dem damaligen Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier und mit dem parlamentarischen Geschäftsführer Thomas Oppermann. Das Ziel, so Gabriel, bis zur Klärung der Vorwürfe sollten die drei Spitzenpolitiker verhindern, dass der aufstrebende Innenexperte Edati einen herausgehobenen Posten in der künftigen Regierung oder der SPD-Fraktion erhält. Von dem Anruf Oppermanns am selben Tag bei BKA-Chef Jörg Zirke habe er erst durch eine Presseerklärung Oppermanns im Februar 2014 erfahren, nach dem Rückzug Edatis aus dem Bundestag und nach Hausdurchsuchungen beim SPD-Politiker. In dieser Pressemitteilung hatte Oppermann, mittlerweile zum SPD-Fraktionschef aufgestiegen, öffentlich gemacht, wer die SPD-Spitze auf den Fall Edati hingewiesen hatte. Nämlich Hans-Peter Friedrich, der daraufhin seinen Posten im Bundeskabinett aufgeben musste. Friedrich hatte zuvor im Untersuchungsausschuss ausgesagt, ebenfalls mehr als 3 Stunden, so wie Gabriel. Das Fazit von Linksparteiobmann Frank Tempel.
Und Herr Friedrich war ein Zeuge, der nicht gemauert hat.
Bei seinem Auftritt bedauerte der entlassene Minister von der CSU nicht, dass er Informationen über Edati an die SPD-Spitze weitergegeben hat. Ihm sei damals klar gewesen, das müsse Gabriel wissen, so Friedrich. Er sei davon ausgegangen, dass der künftige Vizekanzler mit vertraulichen Informationen verantwortungsvoll umgehe. Shit happens, so das lakonische Fazit von Friedrich. Zu der für ihn verhängnisvollen Pressemitteilung von SPD-Fraktionschef Oppermann äußerte sich Friedrich weniger zurückhaltend, schildert die Grünen-Abgeordnete Irene Mihalic.
So hat es hier wortwörtlich gesagt. Er hatte schon den Eindruck, dass Herr Oppermann die Absicht hat, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, um ihn selbst dorthin zu engen.
Oppermann soll heute ebenfalls noch aussagen, genau wie Frank-Walter Steinmeier. Es dürfte ein langer Abend im Untersuchungsausschuss werden.
Sie hören auf NDR Info und WDR 5 das Echo des Tages. Öko et Orbi titelt heute die Taz. Grund ist die neue Enzyklika des Papstes. Darin fordert er den Kampf gegen den Klimawandel. Außerdem macht der Papst sich stark für den Umstieg auf erneuerbare Energien. Von einer Revolution ist die Rede. Franziskus wird als grüner Papst bezeichnet. Aus Rom meldet sich Tillmann Kleinjung.
Es ist vermutlich ein historischer Einzelfall, dass die Bundestagsfraktion der Linken eine päpstliche Enzyklika mit einer eigenen Pressemitteilung würdigt. Besonderen Applaus gibt es für die laute Kritik des Papstes an neoliberalen Rezepten zur Krisenbewältigung. Aus einer grünen Enzyklika ist eine, wenn man so will, rote Enzyklika geworden. Denn für den Papst ist Ökologie in erster Linie eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Die Armen leiden besonders unter den Folgen des Klimawandels. Franziskus spricht von der ökologischen Schuld des Nordens, der reichen Länder. Für den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, ist das die eindeutige Aufforderung, das eigene Verhalten zu überdenken.
Und dass er das auch ausdrücklich betont, dass hier die reichen Länder, die den Erdball auch in besonderer Weise benutzt haben für ihren Wohlstand, dass sie eine besondere Verantwortung haben, hier Veränderungen in Gang zu bringen und den anderen Ländern helfen müssen.
Für Schlagzeilen sorgt die Kritik des Papstes an der Stärke der Banken und an der Schwäche der Politik. Wirtschaft und Finanzen hätten die Vorherrschaft über die Politik übernommen, so der Vorwurf. Das gilt auch für die Umweltpolitik. Als Beispiel nennt Franziskus den Handel mit CO2-Zertifikaten. Der An- und Verkauf von Emissionszertifikaten führe zu einer neuen Form von Spekulation. Wirtschaft hat in dem Konzept von Papst Franziskus eine dienende, keine herrschende Funktion, sagt die amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin Caroline Wu. Er erinnert uns daran, dass die Wirtschaft ein Teil der Lösung sein kann, eine edle Aufgabe. Viele halten Wirtschaft ja für notwendiges Übel. Und das ist die Aufforderung, sie als etwas notwendig Gutes anzusehen. Und wir haben die Wahl. Karen Wu war vom Papst gebeten worden, in Rom seine Enzyklika vorzustellen. Neben ihr auf dem Podium der deutsche Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber, Gründer des Potsdamer Klimainstituts. Er warnte vor einer Verharmlosung der Klimaerwärmung. Eine Durchschnittserwärmung um 2 Grad werde schwere Konsequenzen für den ganzen Planeten haben. Der Papst habe das erkannt und gebe in seiner Enzyklika den neuesten Stand der Wissenschaft wieder, so das Lob des Fachmanns.
Gerade beim Thema Klima versuchen einige wenige Stimmen, die Öffentlichkeit zu verwirren mit wilden Spekulationen, abenteuerlichen Theorien und dergleichen. Und das hat nicht Eingang gefunden in die Enzyklika. Die Enzyklika stellt die Evidenz der Wissenschaft korrekt dar.
Der Papst verlässt sich auf die Klimaforschung und fordert, den Ausstoß von Kohlendioxid in den kommenden Jahren drastisch zu verringern. Das ist genau die Botschaft, die amerikanische neokonservative und republikanische Präsidentschaftskandidaten gefürchtet und schon im Vorfeld kritisiert hatten. Der Papst solle sich um Theologie kümmern und nicht um die Wissenschaft. Kardinal Peter Turkson vom Päpstlichen Rat für Gerechtigkeit und Frieden verteidigt Franziskus gegen solche Vorwürfe. Dass einige Republikaner nicht auf den Papst hören wollen, ist ihr gutes Recht. Aber dass der Papst kein Wissenschaftler ist, heißt ja nicht, dass er nicht Wissenschaftler zu Rate ziehen kann. Das würde ich diesen Politikern schon sagen. Die amerikanischen Republikaner dürften nicht die einzigen sein, die dem Papst widersprechen werden. Auch einige Unternehmen müssen sich durch die Enzyklika angegriffen fühlen. Wenn die Herstellung bestimmter Produkte mit massiven Schäden für die Umwelt verbunden ist, dann ist ab sofort der Boykott dieser Produkte päpstlich gewünscht und abgesegnet. Und wenn am Amazonas der Regenwald abgeholzt wird, dann dürfen sich Umweltorganisationen mit Berufung auf den Papst dagegen wehren, auch unter Einsatz legitimer Druckmittel, wie es in der Enzyklika heißt.
Weltweit sterben pro Tag 400 Kinder an den Masern. Ein noch immer nicht überstandener Ausbruch in Berlin zeigt, auch bei uns liegt der Impfschutz im Argen. Deshalb sollen nun mit einem nationalen Aktionsplan Masern und Röteln bis 2020 in Deutschland dauerhaft eliminiert werden. Und zwar über Impfungen. Entsprechende Pläne hat Bundesgesundheitsminister Gröhe heute vorgestellt. Gemeinsam mit Ärzten und Wissenschaftlern will er auf einer Konferenz die Strategie erarbeiten.
Impfungen gehören zu den wichtigsten Entscheidungen, wenn es darum geht, Schutz vor Infektionskrankheiten zu vermitteln. Und sie sind gleichzeitig, das sei angesichts mancher unverantwortlicher Panikmache gesagt, in besonderer Weise auf die Sicherheit ihres Einsatzes untersucht. Wer sich impfen lässt, übernimmt Verantwortung für sich, sein Kind, aber eben auch die Gesellschaft als Ganzes.
Um die Impfquote zu erhöhen, haben die Bundesländer einen nationalen Aktionsplan beschlossen. Er enthält Zielvorgaben. So sollen beispielsweise 95% der Erstklässler vollständigen Impfschutz haben. Mit welchen Maßnahmen diese Ziele erreicht werden können, das erarbeiten die Experten heute und morgen auf der Konferenz. Dabei geht es unter anderem um regelmäßige Impferinnerungen und zielgruppenspezifische Aufklärung. Berlins Gesundheitssenator Mario Chaya setzt dabei vor allem auf die Altersgruppe der 18- bis 43-Jährigen. Die war bei der jüngsten Masernwelle in der Hauptstadt besonders betroffen.
Der Ausbruch zeigt eben auch, dass nicht die Gruppe der Kinder das Hauptproblem sind, sondern dass der Großteil der erkrankten Junge nach 1970 geborenen Erwachsene sind, die eben zu der wichtigsten Zielgruppe für Impfbemühungen zählen müssen. Das ist natürlich ein Problem, denn diese Gruppe geht selten oder fast nie zum Arzt, um dort auf fehlende Impfung aufmerksam gemacht zu werden.
Hier müsse man Kampagnen starten und mit Ärzten kooperieren. Ebenso sind spezifische Maßnahmen nötig, um andere Risikogruppen zu erreichen, etwa noch nicht geimpfte Flüchtlinge oder Kinder, bei denen die wichtige Auffrischungsimpfung ansteht. Die Impfquote zu erhöhen, diesem Ziel dient auch das Präventionsgesetz von Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe.
Dazu gehört die verpflichtende Impfberatung, Feststellung des Impfstatus vor der Kita-Anmeldung. Dazu gehört aber auch, dass beispielsweise im Falle eines Ausbruchs die Entscheidung fallen kann, nicht geimpfte Kinder von einer Kita beispielsweise oder auszuschließen, um sie aber auch zu schützen, aber auch um den Gruppenschutz zu gewährleisten.
Gröhe erhöht also den Druck, will mit verschärften Regelungen Impflücken schließen. Er zeigt sich optimistisch, dass das Ziel, Masern und Röteln in Deutschland bis 2020 zu eliminieren, erreicht werden kann.
Dabei waren die Entwicklungen, und das will ich nicht verschweigen, seit dem letzten Herbst natürlich ein Rückschlag. Aber wir dürfen nicht nachlassen. Und es bleibt bei dem, was Sie sich über die Konferenz geschrieben haben, nämlich, dass es machbar ist, das ehrgeizige Ziel zu erreichen.
Ein Bericht von Anna Korwis. Er ist ein Tausendsasser und vor allem für junge Leute sind seine Sendungen ein Muss. Stefan Raab ist im Fernsehen ein Schwergewicht. Doch jetzt hat der 48-Jährige angekündigt, am Ende des Jahres ist Schluss. Dann beendet Raab seine TV-Karriere. Lena Bodewein blickt zurück auf ein Multitalent.
Wer trägt Größe XXS? Bernie Pops, und ist dafür schon ganz schön Cass.
Ab da kam keiner mehr an ihm vorbei. Der Frechdachs vom Dienst hatte sich mit seiner albernen Hommage an den damaligen Bundestrainer ganz klar ins öffentliche Bewusstsein gerappt.
Hol mir eine Flasche Bier, Flasche Bier, Flasche Bier.
Maschendrahtzaun.
Maschendrahtzaun in the morning.
Mit exzellentem Ohr für die eingängig absurde Phrase, mit einem guten Händchen als Produzent und angstfreier Herangehensweise wusste der Kölner Sohn eines Metzger-Ehepaars sehr oft, was die Menschen bewegt und vor allem amüsiert.
Das Tolle ist, Sie können das so weit umbiegen, das neue iPhone, dass das iPhone nachher von sich selbst ein Selfie machen kann. Das können Sie mit keinem anderen Telefon.
TV Total und seine unzähligen Ableger, die VOG-WM, Schlag den Raab, das große TV Total-Turmspringen, die Feuilletons konnte er damit nicht erweichen. Unbestritten sind seine Verdienste um den Eurovision Song Contest. Raab, der selbst 4 Instrumente spielt, schmiss die ESC-Talentsuche einmal über den Haufen und belebte sie neu. Nach 16 Jahren TV Total, teilweise mit Marktanteilen von 60% beim jungen Publikum, nahm die Kritik zu. Die Sendung werde immer zäher und liebloser. Also macht Stefan Raab jetzt wahr, was er schon in den 90ern selbst vorhersagte.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit 50 noch Fernsehen mache.
Stefan Raabs Weggang reißt erstmal eine Lücke in die deutsche Fernsehunterhaltung. Es wird somit keine Late-Night-Show mehr nach amerikanischem Vorbild geben. Und schließlich hat er die viel zitierte und oft gescheiterte Samstagabendunterhaltung mit Schlag den Raab oder der Wok-WM nicht nur am Leben erhalten, sondern auch neu belebt.
Hol mir mal eine Flasche Bier. Schluck, schluck, schluck. Schluck, schluck, schluck.
Lena Bodewein über Stefan Raab. Und das war's für heute. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Andreas Flocken.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.